Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, hast du in deiner Kindheit auch gerne Verkaufsladen gespielt?
Natürlich, ich habe sogar selber gern verkauft. Aber wir haben in unserem Ort ein kleines Tabakgeschäft gehabt, zum Beispiel. Die hat auch Manner und Stollwerk gehabt und sogar Würstel und Bier. Also man hat da fast alles bekommen, was man haben wollte.
Mhm. Heute aber bei einer Frau, die Lisa, und die ist Kramerin.
Genau, in Thalgau. Sie hat ein Vollsortiment für sich selber quasi geschaffen, aber natürlich auch für ihre Kundinnen. Und der Verkaufsschlager ist?
Die Leberkässemmel. In dem Geschäft, wo sie jetzt drinnen ist, und sie macht das jetzt seit ein paar Jahren, war vorher ein Kramerladen drinnen. Es war trotzdem eine Herausforderung, irgendwie das Konzept zu ändern auf was Zeitgemäßes. Und der große Wunsch von ihr ist das, dass sie sich wünscht, dass die Bevölkerung nicht nur über regionales Einkaufen spricht, sondern das auch in der Praxis tut, mehr als nur das Leberkässemmel. Mhm. Und wir waren dort und das Geschäft und das Sortiment ist es jedenfalls wert.
Wir sind begeistert, hört's rein.
Wir befinden uns heute im stockfinsteren Thalgau, weil es halt schon so Winter ist oder zumindest Herbst, in einem Kramerladen. Es ist irgendwie so ein bisschen wie ein Wirtshaus, stumm. Es ist auf jeden Fall stumm, wo wir sitzen. Und uns gegenüber sitzt die Lisa Frankenberger, die in Thalgau Vizebürgermeisterin ist. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir da sind. Lisa, wir sagen den Frauen am Anfang immer, warum wir sie mutig sind und warum mutig finden und warum wir sie besuchen. Vizebürgermeisterin ist definitiv mutig, aber du hast dich vor 2 Jahren selbstständig gemacht mit einem Kramerladen und schwörst auf die Regionalität. Damit haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden. Und ich finde, in Zeiten, wo das Online-Bestellen einfach der einfachste Weg ist, ist es mutig, quasi back to the roots zu gehen und so ein Projekt zu stemmen, aufzubauen, neben all den anderen Dingen, die du machst. Und das wollten wir dir mal sagen und deswegen sind wir heute hier.
Dankeschön. Danke. Immer schön zu hören. Du hast die Stube auch schon super eingeheizt. Mhm. Und damit du ein bisschen warm wirst, haben wir so eine Frage zum Einsteigen für dich.
Glaubst du an Zufall oder Glück?
An Zufall nicht, aber Glück schon. Genau. Also ich glaube, das Glück schafft man sich selber. Also das passiert nicht einfach so. Ich glaube, man muss da sehr viel dafür tun oder kann dafür sehr viel tun und sich auch bewusst jeden Tag dafür entscheiden, dankbar zu sein und glücklich zu sein. Ich glaube, ist ein bisschen eine Entscheidung und passiert nicht einfach nur so. Mhm. Mhm. Meine Devise.
Schöne Devise.
Ja. Die Elisabeth hat sich in der Einleitung hat schon ein paar quasi Dinge über dich verraten. Aber mich würde es interessieren und auch uns und auch die Hörerinnen, wie du so geworden bist, wie du jetzt bist, wie du bei uns am Tisch sitzt. Du kannst gerne anfangen, wo du möchtest, ein bisschen deinen Lebensweg skizzieren und wir werden einhaken, was uns interessiert.
Mhm. Voll gern. Wovon morgen auch geboren bin. Also ich bin jetzt vielleicht vorweg, bin 35, genau, ich muss aber ein bisschen zurückrechnen schon, also ab über 30, jetzt hört man nicht mehr so mit, genau, muss ich noch denken. Ich habe schon sehr viele Stationen in meinem Leben gehabt, kommt mir vor, obwohl ich irgendwie 35 noch nicht so alt klingt. Also geboren bin ich eigentlich in Thalgau, bin 4, 5 Jahre in Thalgau gewesen, meine Mama ist von da, also wir sind mit der Familie, dass er eingegliedert in diesen Ort, sind dann aber nach Fuschl gezogen, das ist die Nachbargemeinde. Also bin dort dann auch Volksschule gegangen, Hauptschule und so weiter in St. Gilgen. Und dann, sage ich mal, hat sich dieser Lebensweg schon so geprägt, weil ich bin dann auf eine Landwirtschaftsschule gegangen, also habe dann 5-jährige Landwirtschaftsschule in Ursprung gemacht und dort auch maturiert. Und da hat sich das erste Mal so das Thema rauskristallisiert mit Umweltwissenschaften, mit landwirtschaftlichen Produkten und Naturwissenschaften und so. Und ich glaube, damals, in meinen jungen Teenager-Kind-Jahren, hat sich auch diese Liebe zu regionalen Produkten schon entwickelt, weil ich seit, ich glaube, 6 Jahre alt war und bis ich 13 war, und dann war es nicht mehr so spannend, jeden Sommer auf einer Alm war, bei meinen Tanten, die waren da immer Sennerinnen. Und da einfach so ohne Strom und so in dieser harten Arbeit und in dieser Ursprünglichkeit zu leben und diese Produkte, wie sie sind, einfach wertzuschätzen, hat mich, glaube ich, da von Anfang an schon geprägt. Und dann eben noch mit der Landwirtschaftsschule dazu. Das war, sage ich mal, vielleicht so dieses Fundament, warum ich jetzt da mit Lebensmitteln was mache. Genau.
Der wird da gleich nachhalten. Mhm. Ist das auf einer Alm sein? So super, wie ich mir es irgendwie vorstelle, weil es ist, glaube ich,
der Traum.
Ja, genau. Der Traum von vielen. Ich will im Sommer eine Pause und ich gehe von hol mich runter von meinen Träumen, oder nicht?
Ich habe es als Erwachsener dann auch so romantisch in meinen Kindheitserinnerungen empfunden und bin dann selber als Sennerin auf eine Alm gegangen. Und so romantisch, wie man es als Kind empfindet, ist dann doch nicht, wenn man erwachsen ist. Gell? Weil als Erwachsener hat man plötzlich auch die Verantwortung für vielleicht 30 Milchvieh und für die Milchqualität, was da rauskommt und ob die Geburten funktionieren von die Kühe, was in meinem Fall dann mal nicht so war und so. Also man hat da schon auch vielleicht so mehr romantische Vorstellungen. Als Kind habe ich es extrem genossen, weil das, man hat da so viel gelernt, einfach fürs Leben, gell, wie man die Milch verarbeitet, wie man einfach einheizt, damit man heißes Wasser hat, weil wir sonst nicht einmal Wasser zum Abwaschen hätten. Also das hat einfach wirklich da keinen Strom gegeben. Und das hat man gar nicht geschafft, glaube ich, als Kind, also ein bisschen diese Wertigkeit zu empfinden, dass man auch nur einmal in der Woche ein Brot geliefert gekriegt hat und man hat einfach dann eine Woche lang das Roggenbrot von der Bayerin gegessen und hat gelernt, wie man es lagert, das länger hält oder so. Also das war wirklich, ja, eine starke Prägung. Aber ich habe es dann eben ausgetestet und es war nicht so romantisch. Es war auch schön, aber nicht so, ich mache mal schnell eine Sommerpause und erhole mich da mal auf der Alm. Ja.
Du bist ja Vizebürgermeisterin. Mhm. Wie bist du in die Politik gekommen?
Ja, das passt eigentlich eh so gut, wie der Lebensweg dann weitergegangen ist, weil ich bin dann nach der Matura, wie es halt viele so geht, habe ich mich nicht entscheiden können, ob man studieren geht, ob man arbeiten geht und wenn man studiert, was man studiert und so. Und dann habe ich gedacht, das wurscht, ich mache ein Jahr Auszeit und bin dann in die Salzburger Landesregierung ins Amt quasi einfach arbeiten gegangen. War damals zuständig für die Investitionsförderung von Ställe im Bundesland Salzburg und habe Ställe bewilligt und abgerechnet und so und Förderungen ausbezahlt. Und
als Maturantin?
Ja, wow. Also ist einfach eine Sachbearbeiterin, genau. Also ich habe es nicht gezahlt, ja. Aber ich habe es in Computer eingegeben, genau. Und das war auch sehr prägend und gut fürs Netzwerk und so und lernt man Leute kennen. Und dann bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, dass mir das Thema Biomasse und erneuerbare Energien voll gefallen und habe dann Energiewirtschaft studieren angefangen. Und wie das halt dann so ist, du brauchst halt dann einen Bachelor.
Was studieren wir das?
Einen der FH Kufstein.
Okay.
Genau, so europäische Energiewirtschaft mit Schwerpunkt, also war alles, aber auch für erneuerbare Energien. Das war sehr cool. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin nicht der Mensch für diese globale Energiewirtschaft, wo es irgendwie schaut, wo wir noch Kohle abbauen können oder so. Also ich habe schon gemerkt, ich mag was Regionales machen. Und bin dann in meine Heimatgemeinde, mittlerweile sind wir da wieder nach Teugau zurückgezogen mit meinen Eltern. Und habe mir gedacht, ich frage einfach einen Bürgermeister von damals, ob er nicht irgendein Bachelorarbeitsthema für mich hat, weil ich wollte gerne einfach für die Gemeinde was machen. Und dann haben wir da ein bisschen gedüftelt und er war ganz angetan, weil es kann er immer brauchen, eine gratis wissenschaftliche Arbeit für einen Ort. Und habe dann einen Energienutzungsplan gemacht für die Gemeinde. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und eines Tages hat er mich dann gefragt, ich soll mit zu ihm ins Büro kommen auf einen Kaffee. Und ich habe mir gedacht, was ist jetzt? Und dann hat er gefragt, ob ich in sein Team sein möchte. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was meint er da jetzt? Und was, also ich war ja völlig nicht Politik interessiert und nicht in der Politik verankert, null. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und so hat das dann angefangen. Und da bin ich mal so langsam einfach in diese Fraktionsarbeit reingerutscht und dann 2 Jahre drauf, circa, waren dann schon Wahlen. Und er hat mich dann bei der Liste schon irgendwie auf Platz 5 vorgereiht, weil er sich gedacht hat, coole junge Frau, passt da mal gleich für ihn. Und so ja, schlittert man dann so irgendwie so ein. Und
Genau. Und die erste Wahl dann gut geschlagen und dann
ja,
schon?
Ja, da war ich dann Gemeinderätin, genau. Mhm. Dann habe ich zwei Karenzpausen mal kurz dazwischen gehabt, also habe ich dann Kinder gekriegt und dann immer wieder mal eben gleich mal zu den Gemeindevertretungssitzungen eh wieder gegangen. Und dann, ja, bin ich schon Jahre eigentlich dabei gewesen und dann hat es geheißen, der Bürgermeister hört auf, der Alte, das hat er aber immer gesagt, nach drei Perioden hört er auf, wir suchen einen neuen, war da auch dann beteiligt an dieser Suche nach einem neuen Bürgermeister, also haben wir dann einen Jon bekniet und es hat sich dann da so ergeben, genau, der apropos auch nie Bürgermeister werden wollte, also das ist oft nicht schlecht, wenn die Leute das nicht so grundsätzlich wollen, weil ich glaube, dann arbeiten wir nachher irgendwie mehr, weil man tut es dann nicht fürs Prestige, weil man gerne irgendwie vorn stehen möchte, sondern einfach, weil man dann einfach was bewirken möchte. Also das finde ich oft gar nicht so schlecht. Und genau, dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt aber dabei bleibe, dann gleich Platz 2 und gleich als Vizebürgermeisterin. Und da war dann so dieser aktive Gedanke, dass ich sage, passt, wenn du Bürgermeister bist, wäre ich da Vizebürgermeisterin. Und
wie war das für dich, in die Politik zu gehen? Du sagst, zuerst warst du nicht so interessiert an Politik und dann bist du aber Gemeinderätin und Vizebürgermeisterin und stehst eigentlich im öffentlichen Leben. Also bist du unter Beobachtung. Wie ist es dir damit gegangen?
Aber warst du nicht auf der BOKU studiert auch noch?
Ach so, das haben wir vergessen. Ja, genau. da irgendwo dazwischen, genau, nach dem Bachelor bin ich nach Wien gegangen und habe dann meinen Master genau auf der BOKU gemacht, ohne für Bodenkultur, weil es dort, das ist eine schöne Klammer, weil es dort ein Studium gegeben hat, Umwelt- und Ressourcenmanagement, hat das geheißen, mit Schwerpunkt ländliche Entwicklung. Mhm. Und ich immer gedacht habe, ich mag eben weg von diesem Globalen, ich mag gerne auf Regionalität und in der Regionalentwicklung und sowas dazulernen. Und das kann man ja gut kombinieren mit erneuerbaren Energien. Also das hat mir sehr gut gefallen von der Kombination. Und da bin ich dann in Wien gewesen, ja. Und ja, es war circa Ende des Studiums oder Mitte des Studiums, wo mich damals dann der Bürgermeister gefragt hat, genau, ob ich dabei sein mag. Und der war dann halt viel netter, weil der hat dann die Sitzungen auf Montag verlegt und hat gesagt, dann kannst du vom Wochenende nur da bleiben, von Wien, und dann kannst du am Dienstag in der Früh nach Wien fahren. Und ja, also das hat er auch schon so mir da recht schön an, sage ich mal, dass ich da
aber dabei sein kann. Das ist ein super Beispiel, weil es geht immer um das, wie kriegt man junge Menschen zu seiner Arbeit, wie kriegt man Frauen dazu, ja. Also da hört man irgendwie offensichtlich, wenn man will, dann
geht's eigentlich, ja. Weil er hat ja bestimmen können, wann die Sitzungen sind. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn es an einem Mittwoch ist oder so, geht's natürlich gar nicht, weil da bin ich ja gar nicht daheim, da bin ich in Wien. Und dann haben wir es halt Montag oft gemacht und dann bin ich auch wirklich da geblieben, haben wir es von der Uni dann so gelegt. Und einmal so eine nette Geschichte, hat es halt einen Fototermin gegeben und er hat gesagt, nein, da habe ich das noch nicht gewusst, dass ich auf Platz 5 bin. Ich glaube, ich bin dann irgendwo hinten, gell. Und ich habe mich nicht so wichtig empfunden, dass ich da auf diesem Fototermin sein muss. Und er hat gesagt, nein, du musst da unbedingt oben sein. Ich sage, ja, aber ich habe kein Geld für einen Zug, weil ich bin ein Student. Und dann hat er mir Zug gezahlt und hat gesagt, sein Bub hat mich sogar vom Bahnhof dann abgeholt. Also er hat alles gemanagt, dass ich da zum Fototermin kommen kann. Rückwirkend habe ich es dann gecheckt, wieso, weil ich bin natürlich Platz 5 vorne gewesen und geht nicht, dass ich nicht am Foto bin. Ja, voll nett. Also das stimmt. Also ich glaube, wenn man will, kann man als Junge schon ein bisschen einen Weg ebnen und einer irgendwie schön da. Also wenn er mich damals nicht gecatcht hätte, keine Ahnung, da wäre ich vielleicht gar nicht in der Politik, weil ich habe dann gleich nach dem Studium also meine Tochter gekriegt. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie schon Kinder hat, da steigt man vielleicht dann später ein oder was nicht. Aber ich war dann da schon so drinnen und dann hört man auch nicht wieder auf.
Und mit den Kindern ist es auch gegangen, weil du hast ja doch die Sitzungen sind doch immer abends.
Ja.
Dass du es gut organisieren können.
Ja, das ist auch halt eine Ansichtssache. Also mit 3 Monaten halt dann abpumpt und bin Sitzung gegangen. Aber das ist halt, dafür haben sie eine gute Beziehung zu einem Papa. Also es hat alles, aber ja, für und wieder. Nein, das ist gut gegangen. Ich muss sagen, wir haben eine gute Unterstützung auch von meinen Eltern und die Oma passt oft auf und so. Also ohne ganz nicht.
Und hast du dann deine Arbeiten, deine Bachelorarbeit und dein Studium, die du dann gemacht hast du das dann auch für deine Tätigkeit in der Gemeinde nutzen können?
Meine zweite Bachelorarbeit habe ich dann auch wieder über die Gemeinde geschrieben. Mein Masterarbeit nicht. Die habe ich dann nicht gemacht. Aber also ich habe schon versucht, das dann immer da zu nutzen, genau. Jetzt kann ich vor allem irgendwie auch so Kontakte und so gut nutzen, gell, dass man sagt, man kennt einfach, wenn von Institutionen, mit denen man zusammenarbeiten kann auf Gemeindeebene, da kenne ich ganz viel, oder irgendwelche Berater, die zu uns kommen in die Gemeinde, weil die halt jetzt beim Land irgendwo drinnen arbeiten, mit denen habe ich studiert oder so. Das ist irgendwie voll nett. Also das, die Blase ist da oft sehr klein und da kennt man dann viel. Und das kann man sehr gut nutzen für Gemeindearbeit. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Vor allem in der Thematik. Ja, und eben mein Masterarbeit habe ich dann über regionale Ernährung geschrieben. Und da habe ich, das war voll spannend, Familien interviewt, die sie versucht haben, ein halbes Jahr wirklich ausschließlich regional zu ernähren, vom eigenen Bundesland. Also das war damals so ein Versuch. Mhm. Den haben nicht wir als Uni gemacht, also das haben eine Zeitung hat das gemacht. Und ich habe aber dann die Familien quasi wieder besucht, wie es einer dann nach dem Versuch gegangen ist. Und habe einer Erfahrungen quasi wissenschaftlich aufgearbeitet. Und das war sehr spannend. Und da ist durch die Bank gekommen, sie hätten sich in dem Versuch gewünscht, ein Geschäft zu haben, wo du einfach einig ist und weißt, alles, was da drin ist, ist regional. Und ich muss mir nicht jede Beilage und alles durchlesen, wo was produziert worden ist, sondern ich gehe da einfach rein und ich weiß, dass das regional hergestellt ist und ich weiß, dass das nachhaltig ist und ich kann das guten Gewissens kaufen. Und so, ja, hat sich das so ein bisschen Richtung Kramladen dann schon entwickelt.
Das war ja noch vor Corona.
Ja.
Und ich glaube, dass du mir mal erzählt hast, dass in Corona irgendwie das Ganze mit einem Kistl angefangen hat, oder?
Ja, genau. Das war dann, da haben wir dann in der Gemeinde einen Bürgerbeteiligungsprozess gemacht, einen Agenda 21-Prozess, den habe ich damals federführend als Vizebürgermeisterin halt nur begleitet.
Vielleicht ganz kurz für die, die nicht wissen, was ist Agenda 21?
Genau, Agenda 21 ist ein Bürgerbeteiligungsprogramm, das gibt es eigentlich auf EU-Ebene, gibt es auch Förderungen für Gemeinden von den Bundesländern, das zu machen. Und da passiert eigentlich nichts anderes, wie dass die Gemeinde sagt, sie möchte gern die Bürger und Bürgerinnen zu verschiedenen Themen befragen, was die so halten davon, was die, wie die quasi einer Gemeinde in Zukunft sehen wollen und wohin man sie bewegen soll. Und da kommen dann Prozessbegleiter, externe, die man da für das anstellt, die da Profis sind. Bei uns war es eine Soziologin und ein Architekt, das kann man sich aussuchen, wenn man da halt möchte, sowas für Fragestellungen. Und da sind die Bürger befragt worden und daraus sind dann Projektgruppen entstanden. Also man hat sich dann eintragen können als Bürgerin und Bürger, wo ist mir ein Thema ganz besonders wichtig und bei welchem Thema möchte ich mitarbeiten. Und nur Projekte, die bei beiden Fragen vier Punkte quasi gekriegt haben, die sind dann zu Projektgruppen wirklich geworden. Weil es bringt ja nichts, wenn Projekte, die ganz toll gefunden werden, aber wenn es keinen gibt, der dafür sie wirklich hinsitzt und was arbeitet. Und so hat es ergeben, dass da eine Projektgruppe dann entstanden ist, Weitblick Landwirtschaft hat das damals geheißen, wo man gesagt hat, man mag eigentlich für die bäuerlichen Produkte, was da für die regionalen Produkte, dass das gestärkt wird. Damals war nur die Idee, dass man also ein bisschen Fortbildung macht für Landwirte, die vielleicht einen neuen Betriebszweig machen möchten oder Exkursionen anbietet. Genau. Das war alles so vor und in der Corona-Zeit eigentlich. Und genau, und dann eigentlich am Ende dieser Projektgruppe ist rausgekommen, wir würden gerne so ein Teugauer Kisterl machen, also ein Kisterl mit einfach bäuerliche Produkte drinnen. Auch, dass man vielleicht über einen Online-Shop bestellen kann. Und da haben wir dann eigentlich so suchen angefangen, okay, wo kommt man das machen als Location? Haben wir gesagt, machen wir es wie ein Food Coop oder wie organisieren wir uns? Und da hat sich dann ausgestellt, es will keiner ein Food Coop machen. weil es was Schlechtes ist, überhaupt nicht. Also es ist voll was Tolles. Aber es hat sich bei uns im Ort einfach auskristallisiert, dass keiner mehr irgendwie ehrenamtlich was aufbringen kann. Jeder ist ehrenamtlich schon so eingedeckt. Und es wollte keiner sich jeden Freitag treffen und die Kiste halt zusammenpacken, weil einfach jeder gesagt hat, ich bin selber so viel Arbeit. Ich finde es zwar toll, wenn es das gibt, aber alle haben gesagt, eigentlich soll es doch sowas auch nicht immer nur geben, weil es Ehrenamt gibt. Sowas sollte ja auch machbar sein, dass auch wer was verdient damit, weil das ist ja irgendwie auch nichts Schlechtes. Warum darf man da nichts verdienen und so? Also das hat sich recht schnell auskristallisiert. Und genau parallel hat dieser Kramerladen da zugesperrt. Das ist dann schon ein Jahr lang gestanden und dann hat man sich mal zusammengesetzt und hat gesagt, wie konnten sowas weitergeführt werden und so hat sich das irgendwie ergeben. Und eigentlich ausschlaggebend war der Bürgermeister, der wohnt gegenüber und der hat irgendwann gesagt er zu mir, hey, du redst eigentlich die ganze Zeit von regionalen Produkten und studiert hast das auch. Möchtest nicht irgendwie das machen da, weil es war ja da lang und ich so, ja genau, auf das habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Und also das ist irgendwie dieser Gedanke hat nicht zueinander gefunden und wir haben mich da irgendwie angestupst. Genau. Und da habe ich dann halt mal Überlegung gefunden.
Magst du mal mit deinen eigenen Worten beschreiben, wie es ausschaut, wo wir gerade sitzen?
Ja, wir sitzen in einer ganz alten Bauernstube, hätte ich jetzt gesagt, mit so wandvertäfelten Holzmöbel, mit einem alten Kachelofen und braunen, wie es bei der Oma steht, der apropos noch super funktioniert. Die Möbel herinnen habe ich alle erhalten, das ist wirklich der alte Grama Marideltisch, genau, die Teuger auch wissen, da, das war der Stumpf oder Grama Maridel, wo es anscheinend der Schweinsbraten gekocht hat. Aber früher war das die Privatstube eben vom Gramaladen, vom Winkler Grama damals. Das über 100 Jahre eigentlich ist das Gebäude schon ein Gramaladen. Also, man kann sich so vorstellen, finde ich, wenn man vorbeifährt, wie so kleines altes Bauernhaus, so vom Gefühl, finde ich. Mhm. Es ist ja wirklich so ein Bauerngarten vorne, das habt ihr nicht gesehen, weil es ist finster.
Finster, ja.
Also so ein klassischer Garten mit einem kleinen Holzzaun rundherum. Genau, die Decken sind niedrig, wie es in einem alten Haus üblich ist. Und wir sitzen eben in der Stube und draußen im Geschäftsbereich habe ich versucht, sehr viel zu modernisieren. Also da sind schon die Regale und alles ist neu. Die Elektrosachen sind neu, die Vitrine, die Kühlung ist alles auf neuestem Stand. Und genau. Und man findet eigentlich alles, was man für den Alltag so braucht.
Wie viele Produkte hast du?
Also mein Lagerstand in der Kasse sagt ja über 3000. Mhm. Also ich bin jetzt bei Artikel Nummer 3000 irgendwas.
Mhm. Wenn ich da umschaue, sehe ich Kerzen, Hüte, Taschen, Socken, Regenschirme, ja, Kerzen, genau. Sogar Spielzeug habe ich gesehen, ja, genau. Körbe.
Also wir sitzen in der Stube, wo ich die ganzen so Handwerkssachen eben habe. Draußen ist mehr Lebensmittel. Aber ich habe wirklich versucht, ein richtiger Kramerladen zu sein. Also du kriegst bei mir wirklich von Globerbier bis Zahnbürstel, bis Mehl, Essiggurkel, keine Ahnung, bis Wurst, Milch, alles. Aber auch eben Hüte, weil das ist einfach eine lustige Geschichte, weil ich letztes Jahr am Weihnachtsmarkt mir eine Hütte geteilt habe mit unserem regionalen Hutverkäufer, den auch alle kennen, an Neumeier Hans aus der Jahr. Und dann haben alle gefragt, gibt's die Hirte jetzt eigentlich auch bei der Kramerin? Und wir haben uns so angeschaut, so, ja, wissen wir eigentlich nicht, weil ein Kramerladen darf ja alles verkaufen, glaube ich, was er mag, weil gibt's kein No-Go. Früher hat's da Stoffe gegeben und Nägel und Unterhosen und jetzt halt Hüte.
Gibt's da irgendein ein Regularium für Kramerläden oder?
Also ich bin ein Lebensmittelhandel.
Ja.
Genau.
Und hast du eine Prüfung machen müssen oder?
Nein, Lebensmittelhandel ist tatsächlich offenes Gewerbe, darf theoretisch jeder machen. Ich habe aber Gastronomie auch noch dazu angemeldet, damit ich euch theoretisch jetzt ein Glas Sekt servieren darf oder zum Frühstück, genau. Und dass da auch dann mehr Leute sitzen dürfen, als wie 8 Personen dürfen sonst nur sitzen. Und das ist ja lustig, irgendwie Österreich ist einfach witzig. Da habe ich angerufen, ja, wie man eine Gastrokonzession kriegt, weil da hört man ja, da muss man Prüfung machen, Gastrokonzession ganz schwierig zu kriegen. Und dann haben sie gesagt, nein, sie haben ja studiert, also passt das. Und ich sage, ja, aber ich habe Regionalentwicklung studiert. Nein, das ist wurscht, in Österreich musst du studieren. Und dann sage ich, ja, aber was war jetzt, wenn ich Psychologie studiert hätte, darf ich dann auch ein Restaurant aufmachen? Ja, kein Problem.
Und so, ja, okay. Das ist auch schräg, oder?
So schräg. Also wenn man das so offen sagen darf, habe ich schräg gefunden. Weil ich habe ja außer meine Almerfahrungen zu Kinderjahren noch nie gehört, glaube ich, oder auch noch nie nicht wirklich halt irgendwie eine gastronomische Erfahrung gehabt. Ja.
Und was bietest du anderen, wenn man dort sitzt?
Frühstück kann man, genau. Und Mittagessen, dann sind manche, also haben wir nur so Kleinigkeiten wie ein Toast, ein Leberkastzermi, Kaspersknödel mit Salat, so irgendwie so Kleinigkeiten. Und da sitzen sie sehr einer, genau.
Wie viel, also bist du 5 Tage, 6 Tage die Woche da? Wie sind die Öffnungszeiten? Wann findet man dich hier?
Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich jede Woche anders und jeden Tag anders. Also bei mir gleicht keine Woche einer anderen. Warum, fragt mich nicht, aber ich kriege da nicht so den Rhythmus ein. wirklich unterschiedlich. Also es gibt Wochen, da bin ich 2 Tage die Woche da. Wenn Urlaubsvertretung ist, bin ich 6 Tage die Woche da. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben offen von 6:30 in der Früh bis 13 Uhr, von Montag bis Donnerstag. Am Freitag den ganzen Tag bis 18 Uhr und Samstag bis 12.
Wer sind wir?
Ich und meine Mitarbeiterinnen. Ich habe insgesamt 5 Mitarbeiterinnen. aber alle halt nicht Vollzeit, alle Teilzeit. Mhm. Ganz viel, also alles nur Damen. Bin ja auch schon gefragt worden, ob das Absicht ist, dass man keine Männer einstellen. Dann habe ich gesagt, na, wenn sie irgendeinen Mann beworben hätte, der Feinkosterfahrung hat und gern Verkäufer sein möchte, liebend gern, aber es hat sich keiner beworben. Also es war jetzt nicht diskriminierend der Männerwelt gegenüber.
Mhm. Aber du hast ja nicht mit 5 Mitarbeiterinnen angefangen. Wie ist denn angefangen überhaupt?
Ja, schon.
Mhm. Schon?
Mhm. Weil das eh, ja, weil die eh auf Tag 1 natürlich die Leute
kommen. Aber wie ist das berechnet? Also wie viel Umsatz musst du machen, damit du die Fixkosten zahlst, Miete zahlst, ja, drin, oder?
Mhm, genau. Also ich habe dann den alten Kramer einfach gefragt, um seine Richtwerte ungefähr, habe einen Businessplan gemacht, habe was berechnet, habe Dinge einfach angenommen, gell, was voll schwierig ist natürlich. Wird wahrscheinlich jeder bestätigen, wenn er der schon mal einen Businessplan umgesetzt hat, also dass man den dann auch adaptieren muss. Ja, und man startet halt dann so. Und ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die damals schon 25 Jahre beim alten Kramer gearbeitet hat. Und die habe ich wirklich alles gefragt. Wie viel Semmel habt ihr gehabt pro Tag? Wie viel, keine Ahnung, müssen wir am Freitag zu zweit oder zu dritt sein? Also wirklich so Basics. Und dann ändert sich sowieso alles, weil ich bin ja nicht der Winkler-Kramer, ich bin die Kramerin jetzt. Mhm. Und das hat ganz lang gedauert, bis die Leute das halt auch akzeptiert haben. Aber so handelt man sich halt irgendwo heran an diese alten Erfahrungen, die es einfach da auf dem Standort gegeben hat. Und trotzdem bin ich ein anderes Konzept, trotzdem habe ich eine andere Kundenschicht. Hab andere Öffnungszeiten. Es ist nicht gleich, aber trotzdem, du brauchst was mit das rechnest einfach. Genau. Ja, so handelt man sich dann hin und probiert vieles aus. Also wir haben schon vieles auch wieder lassen. Also wir haben einfach mal Mittagstisch zum Beispiel angeboten. Also war gut gemeint und vorher ist ja grundsätzlich gut angenommen worden, aber einfach nicht wirtschaftlich. Und nach einem Jahr haben wir dann das wieder aufgehört. Genau.
Was ist der große Renner?
Das lebe kein Semmel.
Was hast du vorher beruflich gemacht? Also, dass du dann irgendwie sagst, okay, jetzt sagt der Bürgermeister, warum wirst du mit Kamera also, kündige ich dann, fange ich das dann 3 Tage später an? Wie lange hast du darauf vorbereitet? Wie war diese Transition, irgendwie der Übergang?
Ich habe vorher im Büro gearbeitet bei Agenda 21, wieder Klammer zurück, weil nach unserem Bürgerbeteiligungsprozess habe ich einen Job gesucht und dort war Job frei und das war super. Also das ist quasi beim Salzburger Institut für Raumordnung, das ist eine Organisation eben, ein Verein, sehr landesnahe geführt, glaube ich, in der Stadt Salzburg, genau, bin da ins Büro gefahren und habe andere Gemeinden dabei begleitet, auch Bürgerbeteiligungsprozesse quasi zu starten. Genau, war da so Beraterin. Und das war ein super Job an sich. Und ich habe aber dann schon gemerkt, ich glaube, ich bin nicht dieser starre Bürotyp. Ich war sehr gern sehr selbstständig, sehr gern entscheide ich einfach, wie lange ich wo, wie ich arbeite und so. Mit was ich gar nicht gleich immer bin, ist ein Dienstzeiterfassungssystem, wo es dann wie quasi pro Stunde zuteilen musst, dass der für welche Gemeinde du was gearbeitet hast. Ja, nein, weil es müssen ja die Stunden nachvollziehbar sein. Also ich habe das total verstanden, aber wir sind nicht Freunde geworden, weil ich mag einfach gerne arbeiten, wenn was zu tun ist und so lange, wie es zu tun ist und ich mag da nicht, boah, wie einstempeln müssen und überlegen und du, habe ich jetzt 10 Minuten Pause gemacht oder nicht. Also es war super. Und die Arbeitskolleginnen waren super und das Team war super und alles war voll nett, aber ich irgendwie innerlich gespürt, gell, das bin nicht so in dem Angestelltenverhältnis ganz happy. Hab vorher schon sehr viel natürlich als Vizebürgermeisterin ganz frei gearbeitet, gell, also da habe ich eben in der Karenzzeit eigentlich sehr viel Projekte einfach umgesetzt, sehr viel Projekterfahrung gesammelt.
Kann ich da kurz eine Klammer aufmachen?
Mhm.
Ist Vizebürgermeisterin etwas, wo man auch angestellt ist? Kriegt man Geld dafür oder macht man das für den Dienst an der Sache?
Das ist eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, auf die Gemeindegröße an.
Mhm.
Wir haben 6.000 Einwohner. Also bei uns kriegst du als erster Vizebürgermeisterin ein Gehalt wie ein kleiner Halbtagsjob, hätte ich jetzt gesagt. Es ist aber nur eine Aufwandsentschädigung, also man ist nicht angestellt.
Mhm.
Man ist krankenversichert, aber man ist nicht angestellt. Das heißt, du sammelst keine Pensionsjahre oder irgendwas. Genau.
Ja.
Und wie mein Kind, das kleinere Kind dann 4 war, habe ich eigentlich spätestens dann ja arbeiten anfangen müssen, weil ich sonst auch, genau, keine Pensionsjahre sammelt.
Und bis dahin hat es Kinderbetreuungszeit gegolten. Mhm. Und habe aber trotzdem vorher dann, wie halbtags, also wirklich das so auch genutzt in der Gemeinde und habe da auch mein Büro in der Gemeinde gehabt und habe dann auch wirklich da ja, dort ein paar Stunden am Vormittag immer verbracht und Projekte gemacht. Genau, dann bin ich eben dann halbtags zum SIR gewechselt, AG 29, im Büro, das war super. Und dann aber, genau, und dann ist der Bürgermeister gekommen und hat das gesagt, mit möchtest du das nicht übernehmen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, selbstständig war für mich klar, dass ich irgendwann werde. Mit was war noch nicht klar, aber ich war klar, dass ich mal selbstständig werde. Und dann ist tatsächlich ganz klassisch abgelaufen, ich habe einfach gekündigt. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, es war am März oder so. Und im Juli habe ich dann da geöffnet. Also ich habe nur knackige so 3 Monate eigentlich gehabt, zum eigentlich das ganze Geschäftslokal umzubauen, Behördensachen zu klären, ja, was man dann halt so tut. Und Sortiment zu entwickeln, Angebote zu entwickeln.
Ja, wie hast du das Sortiment entwickelt?
Ja, ich würde gerade sagen, mit null Vorbildung in dieser, also, wie macht man das?
Ich habe mir Excel aufgemacht und einfach Schreiben angefangen. Also, ganz banal. Also wirklich die Produktgruppen geschrieben, was man halt haben möchte. Oder auch haben sollte, sage ich jetzt einmal. Also irgendwie Milchprodukte, Obst, Gemüse, keine Ahnung, du schreibst einfach mal. Und dann ist es eh schon losgegangen mit Lieferantensuche. Du schaust, wo du was herkriegst. Genau. Ja, das ist einfach so ein Zusammengesucht, sage ich mal gewesen. Gewisse Dinge weiß man, dass ich meine Milch bei der Salzburg Milch bestelle. Also so Dinge liegen auf der Hand. Der Metzger ist auch auf der Hand gelegen, weil früher der Winklerkramer den Ruf gehabt hat, den besten Leberkäse zu haben. Mhm. Und dann hat er gedacht, du wirst blöd sein und den anderen nehmen, wenn alle so schwärmen über den Leberkäse. Und der ist von der Metzgerei Hauer in Lochen. Und dann habe ich mit denen auch mich sofort zusammengesetzt, habe den Betrieb einmal besichtigt, habe geschaut, die Familie Hauer einfach kennengelernt und haben gesagt, passt, ich tue nicht nur einen Leberkäse bei euch, sondern habe eigentlich das gesamte Wurstsortiment von der Metzgerei Hauer und so. Genau.
Und wie der Bürgermeister zu dir gesagt hat, den magst du nicht. wie lang hast du braucht, um zu wissen, das ist es, das tue
ich? Ach, nicht lang. Ich glaube, er hat es im November oder so gesagt, glaube ich, also irgendwann da vor Weihnachten. Und Silvester haben wir dann schon angestoßen eigentlich, mein Mann und ich. So, ja, das wird jetzt so das nächste Jahresprojekt sein, so ungefähr. Also da haben wir eigentlich schon gedanklich, so im nächsten Jahr wird das dann sein, ja genau. Mhm. Das war eigentlich relativ, ich bin bei sowas sehr schnell, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht zu schnell. Also, nein, dass man oft so begeistert ist vor etwas. Und dann, wenn man mal ein bisschen drüber schlaft, vielleicht wird es ja realistischer. Nein, weil in dem Fall haben wir es da, bin ich eh sehr realistisch angegangen. Also, ich habe dann auch das Gründerservice zum Beispiel angerufen. Das ist super Unterstützung gewesen. Die schauen da über einen Businessplan drüber, kriegst du Beratung. Also, bin es schon sehr fachlich dann angegangen. Nicht einfach so, ich sperre jetzt mal auf und schaue mal, ob da wer kommt, sondern schon. Ja, das ist eigentlich vorbereitet.
Wie macht man einen Businessplan? Was ist da drinnen? Macht man eine Excel-Liste auf, oder? Word.
Das habe ich tatsächlich im Studium gelernt. Da war ich sehr dankbar. Ja, dass ich habe tatsächlich einfach einmal kopiert, was ich im Studium halt gemacht habe. Und gibt es auch Vorlagen von der Wirtschaftskammer. Also das war wirklich, das ist noch am wenigsten schwierig, weil dieses, also für mich gewesen, weil dieses Konzepte schreiben, Dinge zu überlegen, Ziele zu formulieren, das ist das gewesen, was ich studiert habe. Also das ist das in der Regionalentwicklung genauso, nur auf einer anderen Ebene. Also, dass der Gemeinde fragst, was sind deine Ziele in 20 Jahren, wo willst du hin, keine Ahnung. Ist nichts anderes wie beim Businessplan eigentlich. Kundensegment definieren und so weiter. Und trotzdem ist es nur theoretisch, weil du musst was annehmen und das finde ich auch toll, aber du weißt trotzdem nicht, wie die Leute das dann annehmen. Ich habe wirklich ein deutlich anderes Konzept wie vorher. Und du weißt das nicht, gell, wie das ankommt. Das musst du ausprobieren. Und
wie warst du dann, wie du aufgesperrt hast? Wie haben die Leute reagiert?
Ja, das war lustig. Weil am allerersten Tag habe ich gesagt, ich sperre nur ein bisschen versuchsmäßig für Verwandtschaft auf. Dass man sagt, die Verwandten dürfen einfach mal zu einem Probekauf kommen und wir üben mit ihnen einen Tag. Und es ist da wie draußen gestanden, heute geschlossene Gesellschaft. Und alle waren aber schon so bitter neugierig, dass um 7:30 in der Früh ein Arbeiter herinnen gestanden ist. Habt ihr leichter Leberkäse, Semmel? Und ich so, ja, heute ist zwar nur für Verwandte, aber ist wurscht, natürlich kriegst du Leberkäse-Semmel und so. Und so haben wir dann halt einfach gestartet. Also es waren alle schon total neugierig, dass da wieder ein Grammar kommt. Gleichzeitig ist das auch Verhängnis, weil alle geglaubt haben, ich bin ja der Winkelkrammer. Oder ich bin seine Tochter und mache genau dasselbe Geschäft wieder auf. Bin ich aber nicht. Ich bin einfach wie ein anderer und habe ein anderes Konzept gehabt. Und das war schon sehr schwierig am Anfang. Also das muss ich zugeben. Weil die häufigst gefragte Frage ist, warum habt ihr gar Coca-Cola-Dosen? Sag ich, weil ich ja regionaler Krammer bin, mit Nachhaltigkeitsgedanken und Fairtrade-Gedanken, wo ich einfach das Cola aus dem Nachbarort habe, von einer Brauerei, das genauso gut schmeckt, aber in einer Mehrwegflaschen ist. Aber das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Also diese Gewohnheiten zu überwinden ist wirklich, ja. Und dann trennt sich halt das Kundensegment da, gell? Also diese, denen das halt wichtig war, oder die auch früher Zigaretten da kaufen haben können, oder die früher einer Rubbellos da kaufen haben können, die kommen nimmer, weil die fahren zur Trafik, oder die möchten halt einer Cola-Dosen, und die schätzen dann lieber gar sein mit zu wenig für das, das nur wegen den können.
Das wollte ich fragen, weil in Thalgau gibt es ja mitten im Ort eigentlich einen relativ großen Supermarkt, was ja was ist, was eigentlich ganz toll ist, weil Ortszentrum und so. Und du bist jetzt nicht ganz im Zentrum herin. Ne? Ja, du hast eigentlich sozusagen diesen Nachteil des draußen Seins, aber neben einer stark befahrenen Straße. Welche Kunden kommen da her?
Das größte Segment ist, glaube ich, der Jausenkäufer. Also das sind wirklich Arbeiter, die am Weg stehen bleiben. Der Zimmerer, der Maurer, keine Ahnung, also wirklich von bis, aber auch Büromenschen, die einfach halt irgendwie am Weg sind, genau, einfach nur ein Jausen kaufen, ganz klassisch, zwei Semmel und ein Getränk, so was in diese Richtung. Ich habe einen Firmenchef, der zweimal in der Woche einen Cappuccino to go holt, obwohl er am Weg ins Büro ist und sicher eine Kaffeemaschine hat, aber ich glaube, er freut sich halt einfach, dass er einen guten Kaffee kriegt in der Früh, also so solche Leute. Ich bin in so einem Ortsteil, sage ich mal, also ich bin in Unterdorf, das ist ein Ortsteil von Thalgau, wo eine alte Struktur ist, also es sind rund um uns herum ein paar Bauernhöfe und dann Siedlungen, wo man auch fußläufig herkommt, habe ich eben auch ältere Damen, die einfach froh sind, auch wie die Nachbarin gegenüber, die mit den Schlapfen einfach rumgeht, immer um 6 und anklopft, dass wir es schon reinlassen und wir sagen ihr jeden Tag, wir sperren erst um 7 auf, aber das ist ja wurscht und uns ist es auch wurscht, weil es ist halt einfach noch drin. Und also das ist ja jeden Tag.
Aber was kauft sie um 6 in der Früh?
Wir müssen ja immer Buttenschnitzel herschneiden. Und das ärgert natürlich manchmal meine Mitarbeiterinnen schon, weil da sind wir gerade erst am Einräumen, gell? Da ist der Bäcker manchmal noch nicht einmal da, weil der kommt halt. Und ja, sie wären nur zwei Schnitzel, ja eh, aber du musst dann auch Bredel anpotzen und am Messer und eigentlich bist du gerade am Aufsperren und so. Aber wir nehmen es voll mit Humor, weil es ist halt total der Stammgast, gell. Und ist einfach wurscht, sie sieht uns das, mein Auto zu überfahren und sie weiß, wir sind da und dann geht's schon los.
Ja, großartig.
Also das sind schon nette Gegebenheiten. Also es sind wirklich einige ältere Damen, die wirklich zu Fuß herspazieren. Das sind wirklich schöne Begegnungen, die dann auch wirklich so einen Korb kaufen und einen alltäglichen Einkauf machen, genau. Die eben vielleicht nicht mehr mit dem Auto ins Ortszentrum fahren konnten, die 1,5 Kilometer. Das haben wir. Und und ich hätte gesagt, so eine Gruppe dieser bewussten Einkäufer gibt's noch, also die wirklich sagen, ich fahre absichtlicher, weil ich die Produkte schätze, weil ich die Nachhaltigkeit schätze, weil ich das Biogemüse, das offene schätze, wo ich kein Plastik mitkaufen muss und suche mir meine 3 Karotten aus, die mir gefallen. Also das ist, sage ich mal, diese kleine Nische, die ich mir sehr wünsche, dass noch mehr wäre. Weil das war das Konzept eigentlich, was ich habe, aber es ist natürlich eine Einkaufsnische, weil viele natürlich einfach zu den großen Supermärkten fahren.
Und trotzdem funktioniert es?
Also es funktioniert sehr gut, aber es könnte immer mehr sein. Also das ist schon jetzt nicht, ist jetzt kein Geheimnis, dass ein Kramerladen in der heutigen Zeit schwer zu betreiben ist, gell? Weil überall sperren sie zu. Warum soll es dann bei mir irgendwie so sei, dass man sich, keine Ahnung, gut in den Nasen verdient. Also so ist es nicht. Es ist sehr viel Idealismus dabei. Muss man so ehrlich sein.
Und du hast damals eine Ausschreibung gemacht. Du suchst Mitarbeiterinnen. Wie viele haben sich beworben?
Oh, ich glaube so 15 oder so. Und laufen dann immer wieder mal. Es kommen auch jetzt immer wieder mal Anfragen. Das ist schon spannend. Die einfach nicht mehr bei so großen Konzerne arbeiten wollen. Also es sind meistens auch die Fragen,
sie wollen gerne in sowas Kleines arbeiten, weil es irgendwie familiärer zugeht, mhm, weil man vielleicht nicht nur Nummer ist und nicht 200 Überstunden machen muss oder so, sondern ja, irgendwie familiärer abgeht. Mhm. Aber mein Team ist voll, also falls das wäre. Wir sind so voll, derzeit suchen wir nicht, weil es einfach jetzt gut passt, wir sind super eingespielt. Genau.
Mhm. Und weil du gesagt hast, wie ihr eröffnet habt, sind mhm, die Leute irgendwie schon so Schlange gestanden mhm, und haben drauf gewartet. Hat sich das einfach umgesprochen, Mundpropaganda, das eröffnet wieder? Habt ihr irgendwie groß ja, Werbung gemacht? Wie geht man das Thema irgendwie an?
Ich habe absichtlich keinen Postwurf gemacht, weil man dachte, wenn ich einen Postwurf im Ort mache, dass ich am, weiß ich nicht, 7. Juli aufsperre, dann glaube ich, schaffen wir es nicht, weil wir sind nicht eingespült. Keiner weiß noch nicht wirklich, wie die Kasse funktioniert. Ich habe mir gedacht, wir machen so ein Soft-Opening, wie man sagt. Mhm. Die Leute werden schon mitkriegen. Und es war wirklich so. Also es ist wirklich, die Leute haben einfach gesehen, dass wir ein Baustil haben und so. Ich habe schon Social Media dann gestartet natürlich und die Baustil begleitet und so. Die Leute haben es dann gecheckt. Ich war mal in der Gemeindezeitung, dass ich Lieferanten suche und Mitarbeiter suche. Also das haben sie schon gewusst, dass mhm, sie was tut, aber sie mhm, haben kein Datum gewusst. Mhm. Aber da sind wir jetzt wieder bei der befahrenen Straße, geht ganz toll auf Auto vorbei. Und sie mhm, haben einfach gesehen, dass die Tür offen ist. Das ist ganz einfach. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen gesteigert, sage ich mal. Dann war sicher da mal so ein Hoch, also die ersten paar Monate war wirklich voll viel los. Und das sagt auch jeder und das pendelt sich dann irgendwann einmal ein, gell, weil dann trennt sich das quasi, dann hat man es einmal gesehen und vielleicht dafür nicht gut befunden, weiß ich nicht. Und die anderen sind einfach wiedergekommen und das hat sich jetzt sehr gut eingependelt. Also ich glaube, den Kundenstamm, den wir jetzt haben, den haben wir quasi. Das ist so unser Stammkundenstamm und genau, sind immer die gleichen Leute. Fast immer.
Mhm. Ist der vorherige Betreiber, war der da? Hat der das gesehen oder mitgekriegt?
Der wohnt daneben. Also ach so, ist einer quasi altes Gebäude. Sie ja, haben dann, glaube ich, in die 90er Jahre oder was, ein neues Wohngebäude gebaut für mhm, sie als Familie. Haben das dann nach wie vor da eben betrieben, schon immer in einer Familienhand. Mhm. Und genau, und die Buben wohnen oben, mhm, die Söhne. Mhm. Also da geht man da bei einem anderen Eingang einer, wohnen einfach oben und man ist da so miteinander. Also sie sind drüben, sie kommen manchmal was einkaufen, man ist irgendwie, genau, griffbereit, sage ich mal. Ja. Mhm.
Was hat dein Mann gesagt, wie du das immer erzählt hast? Was sagen deine Kinder zu dem, dass du jetzt irgendwie eine Kramerin bist? Was haben deine Eltern gesagt? Was hat dein Freundeskreis irgendwie? Wie haben die darauf reagiert?
Ja, das ist eine lustige Frage. Ja, mein Mann hat irgendwann so einen Satz gesagt wie, jetzt wirst echt eine Kramerin. Also so, er hat es gar nicht verstanden. Gar nicht. Und ja, weil das mit dem hat er halt, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ich auch nicht, wie jetzt dann er da so, dass er mit dem rechnet. Ja, er hat dann aber voll mitgeholfen, auch beim Umbauen. Ich meine, er ist Architekt, das ist ziemlich praktisch, weil er hat halt dann einen Plan zeichnet und auch handwerklich ist er sehr begabt. Jetzt habe ich ihn halt leider voll oft einspannen müssen. Mein Papa ist auch handwerklich leider sehr begabt. Jetzt haben die zwei eigentlich mir die ganze Sache umgebaut und geholfen, was geht. Meine Eltern, ist eigentlich, glaube ich, wurscht, was ich tue, die unterstützen mich immer. Also das ist wirklich, sie haben schon mal so, dann waren ein wenig skeptisch am Anfang und dann haben wir uns das angeschaut und ja, waren dann eigentlich ja, voll dabei, sage ich jetzt einmal.
Und was haben deine Eltern beruflich gemacht?
Die arbeiten beide nur, sind sehr jung noch. Mein Papa ist eigentlich Hausmeister so, mhm, Mädchen für alles eigentlich, mhm, sehr handwerklich. Und meine Mama arbeitet bei einem großen Getränkehersteller mit Sitz in Fuschl am See, um zu machen. Schon seit 35 Jahren, glaube ich, an diesem Export, Operating Export.
Genau. Und das, dass sie die Tochter selbstständig macht, also sind ja beide dann offensichtlich
genau, in Angestellten. Immer schon angestellt.
Genau. Also wie gewesen. Ist da die Reaktion?
Das ist natürlich spannend, weil das kennen sie natürlich auch nicht so direkt, gell, mit diesen ganzen Sachen, was man beachten muss und so. Nein, aber trotzdem, meine Mama kennt sich extrem gut mit Zahlen aus, sie kennt sich gut aus mit Mitarbeiterführung, also es gibt viel, viel Parallelen, wo ich es fragen kann, wo sie sich wo es auch mit Rat und Tat irgendwie zur Seite steht. Ja, genau. Und auch einfach so, dass man sagt, bei den Eltern kann man sich immer irgendwie ausreden oder immer irgendwie ausreden und so. Genau. Und Freunde und so, ja,
waren eigentlich auch alle einfach baff einmal am Anfang, gell, dass man Agronomerin wird. Also das ist jetzt nicht so der erste Berufswunsch nach der BOKU, glaube ich. Ja, die Reaktionen waren gemischt. Also einer hat einmal gesagt, dieser ehemalige Kollege von mir aus der Gemeindestube gewesen, der hat gesagt, für das hast du studieren müssen, dass du einen Leberkassenseminar riechst. Also das ist schon so ein bisschen ein harter Aussage gewesen. Aber ich habe ja ein Unternehmen, gell? Also ich tue ja nicht den ganzen Tag Leberkassenseminar herrichten, das tue ich auch. Aber das haben wir heute gerade geredet, eine Mitarbeiterin von mir hat gesagt, weil ich war immer so ein Running Gag, weil manchmal Kunden sagen so, ist die Chefin vielleicht einmal da, sage ich, ja, jetzt arbeite ich mal was, gell? Sonst tue ich eh nie was, aber heute arbeite ich mal was. Und dann haben wir heute gerade wieder geredet und eine Mitarbeiterin hat gesagt, ja, man sieht ja gar nicht, wie viel dahinter ist. Man sieht halt da, dass da die Wurst eingerammt ist, ja, aber man sieht ja nicht, was alles dahinter ist, Kassensystem, Lagerwirtschaft, Onlineshop, Einkauf, Preisgestaltung, alles. Mitarbeiter, Löhne zahlen, keine Ahnung. Also es ist ja einfach viel dahinter. Genau, und für das finde ich es jetzt schon sehr angenehm, dass ich studiert habe, muss ich sagen, weil da lernt man schon ein bisschen was. Also so ist es jetzt nicht, dass ich nur einen Leberkäse in den Ofen rein tue und aufschneide. Aber es ist lustig, also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich.
Aber du bist ja eine Vizebürgermeisterin und ich weiß, du hast einige Projekte realisiert in der Gemeinde. Was war das zum Beispiel?
Ja, also das eine war eben eh dieser Bürgerbeteiligungsprozess, ganz am Anfang eigentlich. Und das zweite große, was ich eigentlich gemacht habe, war das Talga Mobil. Das ist ein Fahrzeug für Senioren, aber auch einfach für Personen, die in einer Mobilität eingeschränkt sind. Da habe ich so ein Pool aus ungefähr 15 freiwillige Fahrer, die ich auch nach wie vor betreue, die sie eintragen in den Dienstplan und da mal ein Auto quasi angekauft als Gemeinde. Ich habe es geschafft, dass wir es 100% gefördert kriegen, aber das, ich bin ganz geschickt auch oft mit so Förderungen abholen. Das ist super. Aber wir zahlen die Betriebskosten quasi für den Fahrzeug und die fahren die Leitung mit um zum Ort, zum Einkaufen, ins Tageszentrum, ins Krankenhaus. Genau, wird sehr gut angenommen eigentlich, ja. Ja, also das ist jetzt so, was man auf die schnelle Einfluss gibt, die noch. Ja.
Was sind die Projekte, an denen die Gemeinde, also du irgendwie auch in Kooperation mit dem Bürgermeister, die, keine Ahnung, arbeiten Bürgermeister, Vizebürgermeisterin zusammen, macht jeder sein Ding, ist man da ein Team und wohin wollt ihr gehen irgendwie mit eurer Gemeinde und sie begleiten?
Also wir sind definitiv ein Team, genau, das ist vielleicht auch in jeder Gemeinde anders. Wir arbeiten immer schon voll eng zusammen, sage ich mal. Und bei der letzten Wahl war es dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr machen an Thematiken, was ich ursprünglich eben auch studiert habe, für Regionalentwicklung, habe viel mit Raumordnung und so hat es dann gehabt. Darum interessiert mich auch dieses Thema Baukultur etc. auch sehr. Und habe gesagt, bei der letzten Wahl, ich mag was machen, was ein bisschen näher an dem ist und habe dann einen Bauausschuss leite seitdem. Hab gesagt, wenn ich jetzt quasi meinen Ausschuss aussuchen darf, dann mache ich einen Bauausschuss. Und ja, da sind wir gerade voll dabei. Eigentlich gibt es ganz, ganz viel so Gebäudeprojekte bei uns, weil man sagt, wir bauen gerade einen neuen Kindergarten zum Beispiel. Die Kindergartengruppen sind jetzt in unserem alten Bezirksgericht drin, was wir jetzt ankaufen oder angekauft haben, was auch frei wird. Und da gibt's ganz viele so Gebäude-Rouschaden, sage ich jetzt einmal. Und da bin ich gerade voll aktiv, dass wir eigentlich schauen, wie nutzen wir unsere ganzen Gebäude nach und wo ist am gescheitsten, was nachzunutzen und wo bauen wir was neu, aber wo schirmen wir einfach Nutzungen immer dumm, damit sie sich bestmöglich irgendwie effizient nutzen lässt. Also da sind wir gerade dran.
Bei euch wird ja morgen eine Ausstellung eröffnet. Bodengescheit nutzen, weil Thalgau den Baukulturgemeindepreis gewonnen hat, 2021. Und ihr habt ganz viele Projekte, wo ihr sagt, Mehrfachnutzung ist wichtig. Genau. Erklär doch einmal ganz kurz, was das ist und warum das wichtig ist.
Also wir bemühen uns in Thalgau, dass man nicht für einen Nutzen immer ein Gebäude baut, sondern dass man wirklich auch viel mitdenken und in eure Gebäudehülle immer ganz viele Nutzungen reinpacken. Das spart einerseits einfach Boden. Ich finde, das fördert eigentlich Zusammenleben, weil man unterschiedliche Leute in einem Gebäude trifft, die sie vielleicht sonst nicht treffen würden.
Das tun wir eigentlich schon seit vielen Jahren. Also in unserem Gemeindeamt ist Musiheim drin, ist der Billardverein drin, ist Spielothek drinnen, also irgendwie bunt gemischt. Und das tun wir eigentlich bei alle unsere zukünftigen Projekte auch fortführen, genau. Und morgen ist eben Bodengescheit-Nutzen-Ausstellung, genau, wir haben 2021, glaube ich, den Preis gewonnen. Das führen wir auch in unsere weiteren Projekte eigentlich fort, dass wir immer dran denken, dass man Sachen auch zeitlich zum Beispiel gut kombiniert. Also eine Vormittagsnutzung mit einer Nachmittagsnutzung kombiniert. Mhm. Das denken wir jetzt extrem an bei unsere ganzen nächsten Projekte, genau, was anstehen. Mhm.
Also, dass man als Gemeinde eigentlich alles, wo man Zugriff hat, öffentliche Gebäude, irgendwie halt vielfach nutzt, ja?
Also, ich rede eben nur von öffentlichen Gebäuden, genau, du hast jetzt eh keinen Eingriff jetzt natürlich in private, aber alles, was wir bauen, also, sei es ein Veranstaltungssaal, ein Gemeindeamt, alles, was wir bauen, ein Sportzentrum oder so, schauen wir immer, dass wir, genau.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist auch eine Schule. Es gibt überall Schulen stehen ganz viele Stunden eigentlich leer. Mhm. Was habt ihr in einer Schule alles drinnen?
Genau, also die Volksschule ist bei uns wirklich multifunktional. Also in der Volksschule ist die öffentliche Gemeindebibliothek drin, also nicht nur Schulbibliothek wie üblich, sondern da ist es gemischt. Das Theater ist drinnen mit einer Drehbühne sogar, ein Freilichttheater. Das hat aber auch schon langjährige Tradition einfach in Thalgau. Der Kletterturm ist drin, Sportschützen sind im Keller, und die Aula wird wirklich als von Seiten der Gemeinde genutzt, aber auch für kulturelle Sachen genutzt, weil da wirklich also tribünenartig Platz ist. Genau. Das jetzt schon, wie alt ist das jetzt schon? Ich glaube schon 12 Jahre ungefähr. Also das, wie gesagt, hat in Thalgau schon eine langjährige Tradition, dass man so Gebäude und Nutzungen wirklich kombiniert, und das geht über alle Gebäude drüber. Genau.
Behandelt ihr das im Bauausschuss oder gibt es eine übergeordnete Gruppe oder wie geht ihr da an diese Themen ran? Oder bringt ihr da auch eine Ausbildung was natürlich wahrscheinlich, oder?
Ja, also von dem zehre ich immer. Also das ist nicht nur, ich finde, meistens zehrt man irgendwie von den Erfahrungen, aber der Bauausschuss macht da sehr viel. Man darf es. Aber eigentlich ist die Vorbereitung vor dem Bauausschuss das Wichtigste. Man sitzt sie in Kleingruppen zusammen, arbeitet was aus. Also das ist auch die politische Arbeit, wie ich das empfinde. Also das ist jetzt auch wurscht, sage ich jetzt einmal, was für eine Farbe von politischer Gruppierung das macht. Jeder hat da vielleicht so sein Steckenpferd oder sein Thema. Aber da sitzen wir uns zum Beispiel auch intern zusammen, überlegen, wie kommt man jetzt das und das Thema angehen, und dann geht man dann mit dem Bauausschuss, präsentiert diese Idee, bespricht das dann mit den anderen Fraktionen und so. Aber ganz viel von dieser Grübelarbeit passiert eigentlich außerhalb, weil das weiß man oft nicht. Der politische Ausschuss von einer Gemeinde hat ganz viele Tagesordnungspunkte, gell? Da muss man halt auch oft formell was abhandeln, gell? Flächennutzungsplanänderungen und so Zeug. Also wirklich formelle Dinge, die einfach nur beschlossen werden. Da hat man oft gar nicht die Zeit für diese Projektarbeit. Also das passiert eigentlich schon vorher außerhalb.
Mhm. Genau. Das heißt ja immer, dass der Bauausschuss eigentlich der schwerwiegendste, wichtigste Ausschuss ist in einer Gemeinde, wo, wenn, also, er ist meistens sehr stark männlich besetzt, oder? Mhm. Und soziale
Themen. Ich bin die einzige Frau. Ja.
Genau, das wollen wir jetzt mal fragen. Wie viele Frauen sitzen bei euch im Bauausschuss? Mhm. Und ich meine, du hast ja jetzt trotzdem nicht Architektur studiert und irgendwas in die Richtung. Wie sagt man da einfach, ich will einen Bauausschuss haben?
Ja. Beim Bauausschuss geht es ja ganz viel eben nicht jetzt um Architektur an sich, weil für die Architektur dann ja wir als Gemeinde auch jemanden engagieren dann. Gell? Also du machst einen Architekturwettbewerb dann, das ist ja dann oft die nächste Stufe erst. Ich glaube schon, also ich wollte deswegen, weil ich von mir behaupte, dass gerade das Studium an der BOKU, wo ich wirklich ganz viel sowas wie Energieraumplanung, örtliche Raumordnung, keine Ahnung, also diese Raumordnungsvorlesungen und so gehabt habe, dass ich so ein Grundverständnis davon habe und wie Dinge zusammenspielen oder wie ein Flächenwidmungsplan was bewirken kann in einer Gemeinde oder wie ein REK haben wir gerade gemacht, also ein räumliches Entwicklungskonzept oder RÖK heißt das manchmal, es heißt in jedem Bundesland anders. dass man sich die Gedanken macht, wie entwickelt sich die Gemeinde auf die nächsten 25 Jahre. Und da brauchst du jetzt nicht partiellen scharf quasi ja schauen, sondern du musst ein bisschen größer denken. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob ich jetzt eine Ahnung von Bautechnik oder sowas habe, sondern dass ich auch verstehe, wie eine Gesellschaft so spielt, gell? Wo will sich eine Gesellschaft hin entwickeln. Das hat auch ganz viel mit sozialen Komponenten zu tun. Aber ich kenne dieses Gerücht, ja, dass man sagt, nur der Bauausschuss hat was zu sagen und im Endeffekt entwickelt der Bauausschuss die Gemeinde. Voll der Blödsinn. Also das finde ich überhaupt nicht und das ist auch nicht der Grund, warum ich den wollte, weil ich mich dann irgendwie wichtiger fühle oder irgendwas überhaupt nicht, sondern wir haben einen Sozialausschuss, wir haben einen Gesellschaftsausschuss, wo Kultur und so drinnen ist. Das ist immer ein Zusammenspiel. Also das sage ich überhaupt nicht so. Das eine kann ohne das andere nicht. Und unsere Bauschüsse sind auch manchmal echt langweilig, weil wir einfach nur uns ein paar Flächenwidmungsplanänderungen anschauen, die eh auf der Hand liegen und total unspektakulär sind. Also es gibt da auch die volle Bandbreite.
Bevor wir ins Finale gehen, ich finde, du hast jetzt gerade gesagt, manchmal muss man 25 Jahre in die Zukunft schauen, oder irgendwie beim Ausschuss. Deine zwei Herzen, einmal irgendwie für die Gemeinde und einmal für deinen Kramerladen, was ist sozusagen der Wunsch in die Zukunft, was möchtest du dort bewirken und was möchtest du da bewirken? Wie soll die Zukunft ausschauen?
Das ist eine große Frage.
Ja, so ein, zwei Minuten.
Haben wir noch. Ja, genau. Beim Kramerladen würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass die Zukunft so ist, dass noch mehr Leute einfach bewusster werden. Gell? Also, dass mehr Leute diese Regionalität schätzen, diese Qualität der Lebensmittel und nicht nur auf den Preis schauen. Und ich weiß, dass das schwierig ist für Familien, denen ihr einer Kredit auf einmal 800 Euro mehr ist. Also, ich habe mir ja auch alle möglichen Geschichten in diesen Situationen heutzutage. Das verstehe ich aus vollstem Herzen. Bin trotzdem der Überzeugung, dass wir als Gesellschaft irgendwie unseren Wert für Lebensmittel, für Ernährung irgendwie da noch stärken müssen. Weil jeder hat ein Handy um, weiß ich nicht, wie viel, hunderte Euro, und jeder hat einen teuersten Laptop und hat 18 Paar Schuhe daheim, keine Ahnung. Aber man gibt nichts für Lebensmittel aus, weil das muss ja ganz das Billigste sein. Und wenn meine Milch 10 Cent teurer ist wie bei einem Supermarkt, dann gehe ich zum Supermarkt, weil das ist ja um 10 Cent billiger. Also dieses Verständnis ist leider so versaut worden, ich muss das so sagen, in den letzten 30 Jahren mit der Werbung, was mich wirklich stört und wo ich mir einfach so wünschen darf, dass die Leute ein bisschen aufwachen und diesen Wert einfach da besser erkennen. Weil sie eigentlich genau für sicher Investition ist in einer Gesundheit. Mhm. Das haben sie, glaube ich, oft noch nicht verstanden. Wenn sie bei mir Biogemüse kaufen oder Bio-Obst, was einfach ungespritzt ist und ich mich einfach von dem ernähre, dann bringt mir das mehr für meine persönliche Gesundheit.
Ein Plädoyer, warum sollen mehr Frauen in die Gemeindepolitik und wie kriegen wir sie dazu?
Das ist super. Ja, das wäre der Oberhit. Also wir brauchen dringend mehr Frauen in der Gemeindepolitik, weil ich habe das Gefühl, Frauen sind manchmal ein bisschen ganzheitlicher und ein bisschen mehr mit Herz dabei als wir Männer. Nein, ich darf jetzt nichts Böses gegen Männer sagen, ich bin auch mit einem verheiratet, aber wie kriegen wir sie dazu? Boah, das tut mir jetzt echt schwer. Ja, eh vielleicht so ähnlich, wie es bei mir war, dass man einer halt diesen Weg irgendwie leichter macht, gell, und eben nicht irgendwie zum Ticket verwinkt sein. Nein, aber so, ich verstehe das schon, dass Frauen, wenn Kinder da sind, wenn man so ein bisschen in einem Alltag so dann drinnen hängt, dass man dann nicht sagt, nein, ich gehe jetzt dreimal der Woche am Abend in eine Gemeindesitzung, weil kann ich da mal bleiben. Das weiß ich, dass das wirklich oft sehr schwierig ist, im Alltag da das durchzusetzen. Aber ich möchte gern Frauen ein bisschen den Mut geben, einen nicht Kinder vom Mann niederlegen zu lassen. Wenn man das gut übt, dann funktioniert das. Nein, jetzt ganz blöd gesagt, aber Frauen dürfen ruhig dafür einstehen, dass auch sie gute Ideen haben, dass auch sie was beitragen können zu einer Gesellschaft, zu einer Gemeindearbeit. Und ich höre von manchen so, na, aber ich habe ja gar nichts Gescheites gelernt oder ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja nur das oder ich habe nur, weiß ich nicht, die Schule gemacht und mein Mann, der hätte ja studiert und mein Mann konnte das viel besser, das habe ich wirklich oft gehört. Nein, finde ich nicht, weil für Gemeindearbeit musst du nicht das studiert haben oder da oder besonders irgendwie die Mutsausbildung haben. Es muss der Thema wichtig sein und dann die Einhänger in dieses Thema. Du musst vielleicht ein bisschen Allgemeinbildung haben, Aber der Ort muss da wichtig sein. Und das können Frauen genauso gut wie Männer.
Sehr schön. Wir müssen leider zu einem Ende kommen, das ist offiziell für die Hörerinnen. Und wir schließen den Podcast immer mit einem Word-Rap. Also ich sage ein paar Wörter oder Sätze und bitte dich, diese dann zu vervollständigen. Zum Lachen bringt mich
meine Kinder.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Bohemian Rhapsody for Queen.
Okay, nehmen wir gleich auf in unsere Spotify-Playlist. dein Lebensmotto lautet?
Eben, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe, nimm dein Glück selber in die Hand. Das passiert nicht automatisch. Und tut auch kein anderer für dich.
Schön.
Sehr schön.
Danke.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich sage danke.